Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mind Game Fußball Podcast, der Podcast für alle Fußballer, die ihre beste Leistung auf den Platz bringen wollen. Ich bin Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, kontinuierlich auf den Platz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser Podcast-Folge habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar diesmal aus einer umgedrehten Perspektive. Ich wurde eingeladen und interviewt bei Julius Duscherer und dieses Podcast-Interview möchte ich hier mit euch teilen. Dort habe ich sehr, sehr viele interessante Inputs geteilt zu unserer Arbeit mit Pro Leverage, zu meiner Einschätzung, was wirklich wichtig ist, um Fußballprofi zu werden und Learnings auch aus meinem Leben. Ich würde sagen, starten wir einfach mal direkt rein in das Gespräch zwischen Julius und mir. Ich wünsche euch viel, viel Spaß.
Herzlich willkommen zum nächsten Interview. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast. Ich spreche heute mit Christoph. Lustige Geschichte, zu dem kommen wir auch gleich nochmal. Also Christoph hat einen Podcast und als ich begonnen habe, mich mehr und mehr mit diesen Themen zu beschäftigen, Fußball-Mentaltraining, Mindset und so, bin ich natürlich auch auf Christoph aufmerksam geworden und habe ihn über seinen Podcast kennengelernt. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Christoph ist auf jeden Fall 24 Jahre, kommt aus Berlin ursprünglich und hat auch damals bei Union Berlin gespielt in der Jugend, bevor er dann zum Halleschen FC und auch bei Magdeburg war. Hat sogar dann bei Union Berlin eine Trainerstelle gehabt im Jugendbereich, ist heute ausgebildeter Sportmentaltrainer und Coach. Auch da ein kleiner Funfact zu, er ist war auch in der Ausbildung von Michael von Kunert, genau wie ich auch, also auch eine Gemeinsamkeit. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir auf verschiedenen Ebenen connecten und deshalb freue ich mich sehr, Christoph heute im Interview zu haben. Und er arbeitet auch mit Nico de Villa und Philipp Raschle zusammen, zwei andere Coaches, sage ich jetzt mal, die in diesen Themen unterwegs sind. Ich freue mich sehr und besonders sein Podcast hat mich damals sehr inspiriert, weil er sagt, dass er Fußballern dabei hilft, ihre beste Leistung auf den Platz zu bringen, ohne dabei den Spaß zu verlieren. Und ja, herzlich willkommen, Christoph. Freut mich, dass du da bist.
Danke dir, Julius, für die erfrischende Einleitung. Ich freue mich auch. Danke dir für die Einladung hier. Und ja, ich freue mich auf unser Gespräch.
Sehr cool. Ja, erst habe ich gedacht, wir starten bei der Kindheit, aber mir ist gerade so dieser Satz im Kopf geblieben. Willst du noch mal kurz ein paar Worte dazu sagen, wie du darauf kamst, also Fußballern dabei zu helfen, ihre beste Leistung auf den Platz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren? Was genau meinst du damit?
Also eigentlich ist es, wenn wir die ganze Geschichte nehmen, dann müssen wir eigentlich schon fast bei der Kindheit ausholen, weil es auch eigentlich meinen kompletten Lebenslauf beschrieben hat. Und also so, der hat das dahin geführt, dass ich irgendwann mit dem Podcast gestartet habe und ja, den Fußballern dabei zu helfen, ihre Bestleistung auf den Platz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und bedeutet für mich, dass ich aus eigener Erfahrung weiß und auch aus dem Umfeld mittlerweile auch von den Jungs und Mädels, die wir coachen dürfen, dass so, so viel mehr in jedem einzelnen Fußballer steckt, als er sich selber noch vorstellen kann. Das heißt, wir haben wirklich viele unbewusste Blockaden, Limitierungen, Glaubenssätze, die uns daran hindern, unser eigentliches Potenzial auf den Platz zu bringen. Und ja, das ist das, was wir machen, dem Fußballern helfen, das, was eigentlich in ihnen steckt, das, was sie mindestens einmal schon gezeigt haben. Viele sagen so, ja, letztes Jahr, da hatte ich so ein Topspiel, 5 Tore gemacht, da lief einfach alles gut und so weiter. Ja, okay, aber das ist doch dein Leistungsstandard. Warum kannst du denn nicht jedes Spiel abrufen? Und ja, deswegen, das bedeutet das für mich, den Fußballern zu helfen, das, was sie schon einmal gezeigt haben, was wirklich in ihnen steckt, auch auf den Platz zu bringen. Und das konstant, immer und immer wieder. Und natürlich macht es auch Sinn, dass auch ein Spruch, den du genauso mit mir teilst, der wichtig ist, dass wir ja auch unsere Lebenszeit dafür verwenden, für das Fußballspielen. Das heißt, es geht nicht nur darum, Profi zu werden, natürlich ist es dein Ziel, aber gleichzeitig macht es auch Sinn, wie wollen wir diesen Weg gehen? Wollen wir ihn mit Spaß und Freude gehen, das Fußballspielen genießen? Oder willst du irgendwie nur hart arbeiten und so weiter und fühlst dich die ganze Zeit scheiße und erreichst dein Ziel? Da macht es auch mehr Sinn, mit Spaß und Freude ranzugehen.
Sehr cool.
Das ist so der Spruch zusammengefasst, ja.
Finde ich sehr, sehr cool, wie gut, dass wir damit gestartet haben. Du bist schon ein bisschen darauf eingegangen, sage ich jetzt mal. Dann nimm uns doch mal so mit, wie das bei dir dann damals war. Du bist ja schon sehr, sehr früh in ein Nachwuchsleistungszentrum gekommen. Du hast erzählt, dass du mit 9 Jahren zu Union Berlin gekommen bist. Wie war so deine Zeit? Wie bist du mit dem Fußball so aufgewachsen? Und was hat Fußball für dich früher bedeutet?
Ja. Also zum Fußball bin ich gekommen, ehrlich gesagt. Mein Bruder hat schon Fußball gespielt, zur Zeit, er ist 5 Jahre älter als ich. Ich bin ihm teilweise bei den Vereinen eigentlich gefolgt, was halt relativ klar war, natürlich auch, damit es für unsere Eltern auch einfacher war, uns dorthin zu fahren. Und damals habe ich zumindest gehört von meinen Eltern, sind wir zum Fußball geschickt worden, weil wir einfach ja sehr lebendig waren, viel rumgerannt sind, ist natürlich auch ja, ein bisschen gekloppt haben damals untereinander als Brüder. So sind wir zum Fußball gekommen. Da habe ich gestartet auch erstmal in einem kleineren Verein, konnte dann aber relativ schnell, ja, dann schon mit 9 Jahren zum 1. FC Union Berlin wechseln, weil wir dort mit dem Verein, wo ich war, öfter auch Testspiele gegen sie hatten. Und für mich war das gar nicht so, also das ist halt so ein Riesenunterschied. Jetzt kann ich das alles bewusst betrachten. Damals war es halt so, das ist einfach passiert. Und irgendwie war ich auch da, aber irgendwie war ich auch nicht richtig da. So, das ist einfach so, der Weg ist irgendwie zufällig in Anführungsstrichen verlaufen. Das heißt, auch wir haben ja gestern gesprochen, du meinst, du warst ja echt früh, dass du mit 9 schon ins NLZ gekommen bist. Für mich ist halt so, halt normal gewesen. Es hat halt leistungstechnisch dort gereicht. Dann bin ich dorthin gekommen, zur Union, dort auch interessante Dinge erlebt, die natürlich auch wichtig sind. Jetzt aus der Erfahrung kann ich mittlerweile auch schöpfen. Sich zum Beispiel, wo ich zur Union gekommen bin, mit 9, in meiner ersten Saison hatte ich einen Trainer, der immer zu mir gesagt hat, hey, du bist einer der Top 4 Spieler. Wenn wir gegen Top-Mannschaften gespielt haben, habe ich immer gespielt. Und direkt ein Jahr später, ich war in den Ferien, alles gut, komm wieder, kriegen wir einen neuen Trainer, weil bei Union ist es immer so, dass du jede Jugend einen neuen Trainer bekommst. Auf einmal sagt der Trainer zu mir, nach der ersten Trainingseinheit, ich mit 10 Jahren damals, ja, du bist einer der schlechtesten Spieler. Du bist einer der schlechtesten Spieler, ich werde dich zu den guten Turnieren nicht mitnehmen. Und ich damals als Kind habe das natürlich überhaupt nicht verstanden, einordnen können, weil damals war es für mich immer schon so, okay, der Trainer hat es gesagt, es scheint ja die Wahrheit zu sein. Und das ist, glaube ich, wenn wir schon über Learnings sprechen, ich weiß, du willst ja auch viele Learnings hier raus, und es könnte vielleicht eines der größten Learnings sein überhaupt. Die Meinung des Trainers heißt nicht, dass es die Wahrheit ist, sondern es ist ja nur seine Meinung. Wie verrückt ist es eigentlich, dass der eine Trainer sagt, ich bin einer der Besten und ich bin sicher nicht über die Ferien schlechter geworden, ich war da sicher auch noch in so einem Fußballcamp, ich habe immer Fußball gespielt, sagt er auf einmal, ich bin einer der Schlechtesten, nur weil er meinen Spielstil nicht so mochte. Und ab dem Zeitpunkt war es aber für mich auch so, dass Selbstvertrauen weggegangen ist, weil ich natürlich die Meinung des Trainers akzeptiert habe, den Glaubenssatz aufgebaut habe, so, ja, ich muss seine Erwartung erfüllen, kam auch noch mit rein, und er hatte die Erwartung, dass ich sehr schlecht bin, also habe ich auch sehr schlecht gespielt. Auch wieder verrückt, was die innere Welt dort mit uns macht. Ja, genau, so lief dann der Weg weiter fort. Dann bin ich irgendwann bei Union nicht mehr übernommen worden, aus leistungstechnischen Gründen, was aber auch sicher mit dem Selbstvertrauen und so weiter zu tun hat, das weiß ich aus heutiger Sicht. Kam dann über einen Scout zum HFC, dann ein Angebot bekommen von Magdeburg. Dort wurde mir einiges versprochen mit Wohnung bezahlt, Vertrag und so, was ich dann nicht bekommen habe, aber auch egal, so Sachen passieren auch. Würde ich mittlerweile auch anders machen. Genau, aber dort war auch wieder wichtig für mich, weil dort durfte ich bei der Nationalmannschaftssichtung spielen. Und das war der Punkt auch, wo ich dann zum Mentaltraining gekommen bin oder zu dem mentalen Thema, weil ich dort das erste Mal gegen Joshua Kimmich spielen durfte, der jetzt ja mittlerweile bei Bayern ist. Und wir haben in 30 Minuten 5-0 verloren gegen die Auswahl, wo er gespielt hat. Und für mich war so ganz kurz gefasst der Unterschied einfach nicht im Technischen auszumachen, nicht in der Schnelligkeit und so weiter. Sie waren überall ein bisschen besser, aber der Unterschied war, dass sie so auf den Platz gekommen sind mit breiter Brust und sie wussten, und besonders Kimmich hat es ausgestrahlt, er wusste, dass er jede Situation gut bestreiten wird. In seinem Kopf hat er den Zweikampf schon gewonnen, also hat er den Zweikampf gewonnen. Und bei mir war er so, oh, bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen. Und so habe ich schnell die Bälle weggespielt und mir nie wirklich etwas zugetraut. Und dann kann es natürlich am Ende des Tages auch nichts werden. Genau, das mal so zu der Geschichte. Jetzt habe ich schon viel erzählt. Da gibt es sicher noch so viel, aber ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Also gerade zu dem ersten Punkt mit den Trainern, das kann ich nur bestätigen. Damals auch vom SVW in Wiesbaden aussortiert, auch weil ein Trainer kam, der halt einfach eine andere Spielphilosophie hatte. Ich bin eher so ein kleiner technischer Spieler und ich weiß noch, bei dem Trainer hatten wir damals im DFB Stützpunkttraining, da waren wir vielleicht 10, 11, 12 Jahre, 13 Jahre, da haben wir schon Kopfball trainiert. Also ganz viel Kopfball und auf jeden Fall, das so ein Trainer war das und dann kam er da hin und dann hat er mich erstmal aussortiert und dann musste ich weggehen. Und letztendlich später habe ich dann höher gespielt als die, eigentlich als jeder, der übernommen wurde. Und da sieht man ja auch ganz oft, dass man dass das an Faktoren hält, die man nicht beeinflussen kann. Aber gleichzeitig, so wie du sagst, hat man so viel noch in seiner eigenen Hand oder so viel noch, was sich hier oben abspielt, was man eben nutzen kann. Und super Geschichte auch mit Kimmich. Ich glaube, das sieht man heute noch an ihm, dass er einfach mit einer Präsenz am Platz ist, diese Überzeugung einfach hat, dass er ein guter Spieler ist, was sehr wichtig ist. Ja, absolut, total cool. Da hast du jetzt schon einige gute Tipps auch dann rausgehauen direkt. Vielleicht gehen wir mal gerade so auf, kannst du ja vielleicht mal so kurz über deinen größten Rückschlag vielleicht auch oder die schwierigste Phase in deiner Fußballerkarriere drauf eingehen?
Boah, da gab es sicher einige. Ja, also einmal den Moment, den ich schon genannt habe, der war für mich wirklich richtig crazy, aber da habe ich das auch noch nicht so bewusst wahrgenommen. Aber unterbewusst habe ich das direkt angenommen, diese Meinung des Trainers. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich auch nie wieder getraut, richtig gut zu spielen. Das hat man daran gesehen, dass ich so ein Training richtig gut war, weil vielleicht irgendein Mädchen zugeguckt habe oder irgendwas dafür gesorgt hat, dass diese Grenzen im Kopf ganz kurz gesprengt wurden. Da habe ich eigentlich das gezeigt, was ich konnte. Und alle auch so, oh krass, was war denn mit dir heute los und so. Ja, so im Nachhinein sage ich, ja, das war ein ganz normales Spiel eigentlich. Aber dann habe ich mich schnell wieder versteckt, um bloß nicht aufzufallen. Ganz verrückt. Sonst ein Rückschlag in der höheren Spielklasse, würde ich sagen, direkt dort, wo ich von Halle nach Magdeburg gekommen bin. Sie wollten mich laut eigener Aussage unbedingt haben. Dann hat HFC, also Halle, eine Ablösesumme aufgerufen, wo sie auch meinten, ja, bezahlen wir auf jeden Fall und so weiter. Haben sie dann nicht bezahlt und dann war ich erstmal 3 Monate gesperrt. Und 3 Monate gesperrt sein heißt ja nicht nur 3 Monate nicht spielen. Das heißt, du kommst alleine in eine fremde Stadt, hast eine Wohnung ganz alleine und bist 3 Monate nicht direkt integriert in die Mannschaft, weil du ja nicht mitspielen kannst. Klar, ich war im Training und so weiter dabei, aber das hat schon einen riesen Ausschlag gegeben, dass ich mich auch nicht so gut integrieren konnte in die Mannschaft. Und sonst war es für mich immer so, überall, wo ich hingekommen bin, habe ich direkt Anschluss gefunden, war cool mit den Leuten und so weiter. Und dort hat es nicht so gepasst. Dann auch vielleicht, also auch durch diesen Faktor. Und das war dann schon eine schwierige Zeit für mich, weil ich auch jemand bin, der gerne mit Leuten einfach cool ist. Mhm. So wie es jeder, glaube ich, kennt. Jeder wünscht sich, glaube ich, dass er mindestens 1-2 gute Kumpels in der Mannschaft hat. Das hatte ich dort dann nicht so. Und das war eine sehr, sehr interessante Phase für mich. Aber im Nachhinein kann ich sagen, konnte ich auch wieder viel daraus lernen, was den Umgang mit Menschen angeht. Und ja, wenn ich dort das Wissen gehabt hätte, was ich mittlerweile haben darf, wäre das auch nochmal anders verlaufen. Aber das war auf jeden Fall ein schon größerer Rückschlag, würde ich sagen. Aber auch letztendlich wieder nicht wirklich Rückschlag, sondern Learning. Aber dieses Learning hat sich nicht direkt gezeigt in dieser Phase, sondern hat sich gezeigt, wo ich 21, 22 war und nochmal mit einem anderen Blickwinkel darauf schauen konnte.
Also das kann ich auch total nachvollziehen. Ganz oft beurteilen wir rückblickend gewisse Dinge ganz, ganz anders. In dem Moment nehmen wir das gar nicht so wahr. Da fehlt uns irgendwie so das Bewusstsein dafür. Genau damals war das mit der Zeit, wo ich aussortiert wurde. Da habe ich auch gedacht, für mich bricht eine Welt zusammen. Und rückblickend gesehen war, sage ich jetzt, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Also sehr, sehr spannend. Was kannst du sagen, wie kann man denn als junger Spieler jetzt dieses Bewusstsein oder dieses Verständnis schon in jüngeren Jahren irgendwie bekommen oder wie kann einem das schon früher bewusst werden, damit man eben diese ganzen Learnings, die man als Fußballer ja hat, man lernt ja so viel auch über das Leben, dass man die schon früher irgendwie anwenden kann oder mehr in seine Identität integrieren kann?
Da sind mir direkt 3 Sachen in den Kopf gekommen, währenddessen noch die Frage gestellt hast. Ich glaube, allerwichtigste ist zu verstehen, und das kann man, glaube ich, auch schon in jungen Jahren verstehen, wenn das jemand einem erzählt, aber es wird uns nicht erzählt, dass alles, was von außen auf dich einprasselt, Feedbacks, Meinungen und so weiter, ist immer nur die Meinung von den jeweiligen Personen. Das heißt, du musst das nicht annehmen. Klar, es ist wichtig, was der Trainer sagt, aber wenn der eine Trainer zu dir sagt, hey, du bist ein schlechter Spieler, heißt das nicht, dass du ein schlechter Spieler bist. Das heißt nur, dass er die Meinung darüber hat, vielleicht auch einfach, weil er einen schlechten Tag hat, vielleicht auch einfach, weil er einen anderen Spielstil mag, wie es bei dir war, Julius, dass er dir sagt, hey, du bist ein schlechter Spieler. Und das ist, glaube ich, Nummer 1, was super wichtig ist, zu verstehen und sich auch zu reflektieren, hey, was sind denn meine Stärken und auch meine Schwächen, Thema Selbstbewusstsein, und dann eher auf deine eigene Meinung zu hören, als auf die Meinung vom Trainer. Das heißt, wenn der Trainer sagt, hey, du bist schlecht, du kannst das und das nicht gut, aber du bist fest davon überzeugt, du kannst es eigentlich gut, du hast es schon gezeigt, auf dem Bolzplatz, im Training, wie auch immer, dann glaub lieber daran, was du über dich glaubst, und behalte es bei, als das, was dein Trainer sagt, weil letztendlich, das geht das ein bisschen tiefer, aber letztendlich ist es so, wenn du nämlich die Meinung akzeptierst, wirst du es auch wieder zeigen und der Trainer hatte recht, aber nicht, weil er recht hatte, sondern weil du dich danach verhalten hast. Nummer eins, also verstehe, dass es immer nur Perspektive und Meinung von den anderen sind und deine Meinung über dich ist die wichtigste Meinung über dich, die es gibt. So, das Nummer eins. Nummer zwei, was glaube ich auch jeder machen kann, was mir auch nie gesagt wurde, wo ich in 3 NLZs war, überhaupt diese Reflexionsroutine einzuführen. Das heißt, nach jedem Training vorm Schlafen gehen, nach jedem Spiel vorm Schlafen gehen, sich einfach mal fragen, hey, was war heute sehr gut? Was habe ich sehr gut gemacht? Selbst wenn ihr 5-0 verloren habt, du hast sicher mindestens einen Pass gut gemacht, sicher einen Zweikampf gewonnen. Merkt ihr das? Und Nummer zwei, was kann ich das nächste Mal besser machen? Nur diese einfachen Fragen, wenn das integrierst, bist du schon viel reflektierter. Und das dritte, ja, du kannst dir auch da schon in diesen jungen Jahren jemanden, einen Mentor an die Seite holen, weil jemand von außen, der für dich spricht und das nochmal aus Erfahrung sehen kann, kann dir auch dort extrem helfen. So, das gab es zu meiner Zeit auch noch gar nicht. Deswegen, ich glaube, diese 3 Punkte kann man mitgeben, dass ja die Spieler das direkt schon mal ja so bewusster sein können, in dem Alter schon.
Sehr, sehr coole Tipps. Ich will es nochmal kurz wiederholen für die, die hier zuschauen. Also das erste Mal, dass die Meinung über dich selbst viel, viel wichtiger ist als die Meinung von Trainern, von irgendwelchen anderen Personen. Extrem cool. Also allein den Satz, den müssen wir nochmal rausschreiben, den du eben gesagt hast. Dann der zweite Punkt, dass man eben reflektiert auch ist und dass man sich die Zeit dafür nimmt, vergangene Trainingseinheiten, vergangene Spiele, ja auch vielleicht im privaten Leben einfach mal zu schauen, hey, was habe ich denn gut gemacht, was kann ich noch besser machen, damit man Wege findet, eben ja sich zu verbessern, aber gleichzeitig auch stolz auf das ist, was man bereits erreicht hat. Ich glaube, das war für mich damals so ein Punkt, weil ich war auch immer jemand, der den Fokus darauf gelegt hat, was nicht so gut war. Ich konnte ein richtig gutes Spiel gemacht haben, aber dann einen Fehlpass gespielt haben und ich habe nach dem Spiel dann den Fehlpass im Kopf gehabt. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, und der wurde jetzt auch schon öfter angesprochen in den Interviews, so zum Beispiel so ein Erfolgsjournal oder Tagebuch oder wie man es auch nennen mag. Also dass man einfach wirklich den Fokus auf das Positive legt, dass man schaut, ja, was man schon alles erreicht hat und was man alles in den Spielen erreicht, um eben ja dieses Selbstvertrauen auch weiter zu stärken. Und der dritte Punkt mit Mentoren. Ja, das kann ich auch in meiner Situation nur ja, bestätigen. Also ich habe damals Mentoren gesucht in Büchern. Ich habe hier ganz viele Bücher gelesen, habe mir Online-Kurse dann irgendwann angesehen. Genau, aber ich weiß, dass mir das extrem geholfen hätte, schon viel, viel früher mit jemandem darüber zu sprechen, einfach andere Perspektiven zu bekommen, einen anderen Blickwinkel auf gewisse Dinge zu sehen. Und ja, sehr, sehr gute Tipps auf jeden Fall. Das hat schon viel davon abgedeckt, was ich mir auch so aufgeschrieben hatte. Ich will jetzt nochmal so ein bisschen darauf eingehen. Du hast ja in deinem Podcast, also so wie ich ja dich auch kennengelernt habe, hast du so 8 Schritte zum Profi-Mindset, also wie man sich im Mindset, in der mentalen Stärke, in seiner Denkweise verbessern kann. Ich will jetzt gar nicht alle nennen, aber was würdest du sagen von, oder ich lese es einfach mal vor, und vielleicht kannst du ja zu 1 oder 2 sagen, wo du glaubst, das ist wirklich entscheidend, was du vielleicht auch in deiner Arbeit mit den Jungs bisher so mitbekommen hast. Das ist echt ein Punkt, der immer wichtiger wird oder der vielleicht auch vielen fehlt. Also die 8 Schritte oder die 8 Punkte sind ganz einfach, ist die Entscheidung, Ziele, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Selbstreflexion, Routinen und Umfeld. Genau, das sind die 8. Vielleicht kannst du auf 1 nochmal genauer eingehen. Auf was wäre das?
Ja, das Interessante ist bei den ganzen Schritten, ich würde natürlich sagen, mittlerweile sind alle wichtig und du brauchst alle, weil ja, weil es aber auch dann irgendwann einfach normal für dich wird, weil diese innere Arbeit ist aus meiner Sicht und mit den Erfolgen, die wir auch schon erzählt haben mit unseren Jungs, sowas von das Wichtigste, weil es einfach Grenzen sprengt. Ja, aber ich würde sagen, Ich mach mal zwei Sachen. Das erste, auf jeden Fall Ziele, aber nicht einfach, weil, wie man es vielleicht so kennt, auch aus der Persönlichkeitsentwicklung, ja, setzt immer Ziele und so weiter, sondern einfach, weil es deine Perspektive erweitert oder auch generell dir im Inneren erlaubt, daran zu denken. Weil ich zum Beispiel damals, wenn ich darüber nachdenke, reflektiere, ich hätte mir niemals getraut zu sagen, ich will Fußballprofi werden oder ich werde Fußballprofi. Das ist ein Unterschied zwischen einem Traum und einem Ziel. Ich hätte gesagt, ja, das wäre voll schön, mal im Stadion und so, voll geil hier, auch Alte Försterei ist auch ein überragendes Stadion, geile Fans. Ja, aber ich hätte niemals gesagt, ich werde das. Auf jeden Fall. Ich habe das als Traum belassen, aber nicht als Ziel gesetzt. Deswegen ist, glaube ich, Ziele so wichtig, weil du überhaupt die Möglichkeit dort erst eröffnest, dass es für dich möglich wird, wenn du dieses Ziel dir setzt. Und dann ist natürlich auch noch ein Punkt, der ja mit reinspielt, der in ganz vielen von diesen Punkten mit reinspielt. Wer bist du auf dem Weg? Das heißt, selbst wenn es sich im Außen noch nicht zeigt, selbst wenn der Trainer sagt, hey, du bist ein schlechter Fußballer, selbst wenn die ganzen Leute das sagen, wenn du in deiner inneren Welt, in deiner Vorstellung, mit deiner Vorstellungskraft dir schon vorstellen kannst, dich schon siehst auf dem Feld und dir auch schon eine Identität baust, selber persönlich eine Identität baust, wie du sein möchtest, wie du leben möchtest, was du für Werte vertrittst, was du für ein Spieler sein willst auf dem Feld, wie du auf den Platz kommst, wie du mit deinen Mitspielern umgehst und so weiter und so fort. Das ist extrem, extrem, extrem wichtig, weil das, dieses Zielbild, diese Person, die du sein möchtest, wenn du das erreichst, kannst du dir jetzt schon das Hier und Jetzt holen und das einfach schon leben. Und das zumindest in der inneren Welt, weil dann wird es im Außen auch erst möglich. Und deswegen gib dir selber die Erlaubnis, dir dieses Ziel, diesen Traum, den du hast, als Ziel zu setzen und dann denk doch dich einfach mal rein. Wie wärst du? Wie geil wäre das? Und so weiter. Und das eröffnet dir in der inneren Welt schon mal die Möglichkeit, dass es überhaupt möglich wird. Weil wenn du das nicht machst, wird es sehr wahrscheinlich unmöglich für dich.
Ja, total cool. Also das lässt mich auch oder das erinnert mich auch an meine Situation damals, weil mir ging es auch ähnlich, was du gerade gesagt hast, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch immer diesen Traum, ja, ich will Fußballprofi werden. Ich meine, wohl die meisten Fußballer wachsen mit diesem Traum auch auf. Aber genau da hat es bei mir auch gefehlt. Ich habe tief im Inneren nicht zu 100% daran geglaubt, dass ich es schaffen kann. Vielleicht, ja, waren das gewisse Rückschläge, gewisse Dinge, wo man gemerkt hat, vielleicht bin ich nicht gut genug. Also ich konnte mich auch nicht in meiner Zukunft als Fußballprofi sehen. So blöd das jetzt vielleicht klingt, aber weil ich extrem viel gearbeitet habe und sehr viel trainiert habe und immer besser werden wollte. Und ich meine, ich habe ja auch eine ganz gute Zeit gehabt damals bei Koblenz und so. Aber trotzdem glaube ich, dass genau das mir auch gefehlt hat, um den ganz großen Sprung zu schaffen. Weil, wie du das eben schon mal angedeutet hast, wenn du dich nicht als jemand siehst, der das erreichen kann in der Zukunft, oder der nicht an sich glaubt, dann verhältst du dich ja natürlich auch ganz anders und du spielst ganz anders und bekommst andere Ergebnisse. Und ja, das ist eine sehr, sehr spannende Formulierung auch. Also, dass man wirklich sich die Erlaubnis gibt, ey, ich werde Fußballprofi. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hilfreicher Tipp.
Und das Gute an der Kiste, sorry, ja? Nur ganz kurz, das Gute an der Kiste, du musst es ja nicht mal allen erzählen, du musst ja nicht rausgehen und bei Facebook, Instagram schreiben, passt auf Leute, ich werde Fußballprofi. Aber zumindest dir im Inneren erlauben, diesen Gedanken zu haben. Das ist schon so viel wert.
Sehr cool, ja. Genau, ja. Und dann ist das, was du im zweiten Schritt auch gesagt hast, mit der Visualisierung oder diesem Vorstellen des Zielbildes auch möglich, wenn man wirklich sagt, ey, ich werde Fußballprofi, habe ich mich auch in letzter Zeit sehr viel mit beschäftigt, so die Macht unseres Unterbewusstseins, wie wir, wenn wir uns innerlich die Erlaubnis geben, was das auch einen Einfluss auf unseren Körper hat, auf generell, wie wir uns verhalten. Also ich glaube, wenn man so dieses Zielbild so stark im Kopf hat, dass man sich da schon reinfühlen kann, da gibt es ja extrem viele Beispiele. Also ich will mal zwei nennen, die vielleicht auch nicht aus dem Fußball kommen. Also zum Beispiel Conor McGregor kennt ja auch jeder. Habe ich auch letztens was gesehen drüber, so eine Doku oder so ein Video, wie er schon damals, wo er noch nicht mal in der MMA, also noch nicht mal MMA-Fighter war, hat er schon damals gesagt, ich bin schon der Größte. Und in seinem Kopf ist er schon die größten Autos gefahren. Gibt es eine total coole Doku drüber, also Wahnsinn. Oder auch Muhammad Ali, habe ich seine Biografie gelesen. mit 12 Jahren, so hat er schon gesagt, ich werde der Champion im Boxen. Mit 12 Jahren sagt er das einfach so, und er konnte sich davor schon sehen. Und ich, hinter meinem Computer, seht man jetzt nicht, aber hängt auch dieses Zitat so, wenn du daran glauben kannst, wenn du im Herzen daran glauben kannst, also wenn du es gedanklich sehen kannst und im Herzen daran glauben kannst, dann kannst du es auch erreichen. Und das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil das der Punkt war, wo ich damals gemerkt habe, das hat mir gefehlt. Ich konnte es nicht richtig sehen, ich konnte nicht richtig daran glauben. Deshalb super Tipp. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, mega, mega. Nochmal für die Ergänzung. Das ist ja das, dem Glauben geht genau dieses voraus. Muhammad Ali, den du gerade angesprochen hast, dieses Originalzitat von ihm ist ja, I said I am the greatest even before I knew I was. Das heißt so, er sagte schon, oder ich habe einfach gesagt, dass ich der Größte bin, bevor ich überhaupt selber glauben konnte oder wusste, dass ich es bin. Das heißt, er hat es einfach so oft wiederholt in der inneren Welt, diese Affirmation, ich bin der Größte, ich bin der Größte. Und irgendwann, weil es so oft wiederholt hat, kam es in sein Unterbewusstsein und er, also sein Sein, konnte überhaupt glauben daran, also konnte überhaupt den Glauben aufbauen. Das heißt, selbst wenn du es noch nicht glauben kannst, wiederhol es einfach so oft, wenn du es wirklich willst, und auf dem Weg wirst du daran glauben, der Glaube baut sich auf.
Sehr cool, auf jeden Fall. Jetzt werden vielleicht viele Spieler auch sagen, ja, ich mache mir extrem viele Gedanken und auf dem Platz denke ich halt oft negativ und ich kann vielleicht auch nicht daran glauben. Bei mir war es ja damals auch so und ich denke immer darüber nach, über vergangene Fehler oder dass ich vielleicht in der Zukunft noch gewisse Dinge falsch machen werde und alles. Was sagst du deinen Spielern, wenn die sagen, hier, ich habe zu viele Gedanken im Kopf, ich will weniger denken, in Anführungszeichen. Was gibst du denen damit?
Ja, also erstmal baue ich immer bei diesen ganzen Themen gerne Kontext auf, weil das ist eine Problematik, auch gar nicht schlimm, das ist komplett normal, aber bestimmt 99% der Fußballer wissen ja gar nicht, was ein Gedanke bedeutet, wie das überhaupt entsteht, was das ist. Ich auch nicht, mir wurde das auch nicht gesagt. Aber das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, hey, was ist denn überhaupt ein Gedanke? Ein Gedanke ist einfach nur, also du baust über dein ganzes Leben, sammelst du von außen Informationen an. Alles, was du riechst, schmeckst, hörst und so weiter. Alles, was dein Trainer mal gesagt hat und so weiter. Jetzt, das ist das einfachste Beispiel. Dein Trainer sagt zu dir immer, keine Ahnung, Julius, du kannst keinen Kopfball spielen. Julius, du kannst keinen Kopfball spielen. Julius, du kannst keinen Kopfball spielen. Diese Information kommt in dein Ohr. Wenn er es oft genug wiederholt oder wenn du eine Emotion dabei spürst, noch einfacher, kommst du in dein Unterbewusstsein. Auf einmal kommt der Gedanke hoch, ich, Julius, kann kein Kopfball spielen. Aber nicht wegen dir, das bist nicht du, das war der Trainer, der eine Information reingegeben hat und jetzt ist es einfach nur in deinem Kopf als ein Gedanke. Das heißt, du bist nicht deine Gedanken, sondern die Gedanken, die in dir hochkommen, heißt nicht mal, dass es von dir ist. Und das heißt auch nicht, dass du es glaubst. Es kann auch vom Trainer sein, der das die ganze Zeit gesagt hat. So, und deswegen das erstmal zu verstehen, du bist nicht deine Gedanken, du kannst dich davon distanzieren. Und dann macht es natürlich Sinn, im Laufe der Zeit, wenn du dir die Zeit nimmst, mal zu üben, wie du ja sozusagen einen Gedanken haben kannst, aber nicht nachdenkst. Das heißt, ein Gedanke kommt, aber du verfolgst ihn nicht. So, das ist auch das, was ja gerade bei der Meditationschallenge zum Beispiel, wo du ja auch gestartet hast, da Meditation ist eine Sache, wo du das üben kannst. So, dass du ein Gedanke kommt, aber du folgst ihm nicht. Du bist immer noch der Chef im Kopf. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das erstmal wirklich zu verstehen, bevor man sagen kann, ja, weil dieses hör mal einfach auf nachzudenken ist, glaube ich, das Schlechteste, was man sagen kann. So, keiner kann was damit anfangen. Deswegen das erstmal zu verstehen, was ein Gedanke überhaupt ist. Und dann kannst du durch so eine Übungen daran arbeiten. Und dann ist es auch wichtig, hey, auf dem Spielfeld ist es besser. Also du kannst nur in den Flow kommen, wenn du nicht nachdenkst. Das heißt, auf dem Spielfeld ist besser, einfach zu machen. Da kann man auch Routinen einbauen. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, dass du dann auch nicht mehr wirklich da nachdenkst, sondern einfach zu machen und dann nach dem Spiel darüber nachzudenken. Ja. So mal ganz, ich könnte, glaube ich, noch 2 Stunden darüber reden. Ich glaube, du auch.
Deswegen. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich habe mal gehört, also macht es vielleicht einfach, dann mit einem Bild darüber zu sprechen. Gedanken sind wie Züge. Also du kannst sie einfach vorbeifahren lassen, aber du musst nicht aufspringen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und da hat mir auch die Meditation beigeholfen. Also diese Momente, wo man merkt, oh, man springt gerade auf und fährt irgendwie davon. Und dann zu merken, okay, Moment mal, ich komme wieder zurück. Also Auf jeden Fall ist ein sehr guter Punkt. Und auch dieser Satz, du bist nicht deine Gedanken. Ich glaube, dass der kann auch sehr, sehr vielen Menschen helfen. Na klar, braucht man eine Zeit, bis man das auch annimmt und bis man das lernt. Und das ist, ja, wie alles andere auch, ganz oft Übungssache. Aber auf jeden Fall hilft das einem extrem. Und wie du auch sagst, also das sagen ja Trainer ganz oft, ja, mach dir nicht so viele Gedanken. Aber das ist oft ein gut gemeinter Ratschlag, aber der hilft selten. Also Meditation oder gewisse Dinge, sind da andere Dinge.
Ungefähr so wie, los, mach jetzt einfach ein Tor. Ja, okay. Ja. Gut, dankeschön. Danke.
Sehr cool. Nee, da haben wir auf jeden Fall schon einige Sachen besprochen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann nochmal ein Interview machen, um noch über weitere Dinge zu sprechen. Ich will jetzt nochmal kurz darauf eingehen, wo du jetzt so heute stehst, was du so machst. Und wenn jetzt auch Leute sagen, hey, was macht der Christoph genau? Das ist ein Podcast, das werden wir natürlich alles verlinken. Aber sag nochmal ganz kurz, was so deine tägliche Arbeit im Moment ist und was du so machst jetzt.
Ist also einerseits das, was man im Außen halt sieht, ist natürlich der Podcast so, wo ich einerseits selber Folgen aufnehme, wo ich versuche, die ganzen Themen, die wir gerade so besprochen haben, nochmal ein bisschen tiefer, also nochmal ein bisschen mit mehr Kontext zu besprechen, wo jeder, also immer mit dem Ziel, dass jeder was für sich mitnehmen kann und auch direkt umsetzen kann. Das ist mir sehr wichtig. Und dann, ja, bin ich mit Nico de Villa, wie du gesagt hast, zusammen und dem Philipp. Und wir haben arbeiten mit der Pro-Leverage-Methode, die wir entwickelt haben zusammen oder die Nico entwickelt hat, die wir jetzt nochmal verfeinert haben. Soll ich da einfach mal darauf eingehen, was die Pro-Leverage-Methode direkt ist?
Genau, also du kannst ja kurz ein paar Worte dazu sagen.
Yes. Also die Pro-Leverage-Methode ist an sich eine Arbeitsform, die wir integriert haben, weil wir sagen, es ist sehr wichtig, das P steht für Personal, also für den Spieler. Steht dafür, dass wir halt mit den Stärken des Spielers arbeiten, weil wir glauben, es gibt nicht den einen Weg, irgendwie seine Ziele zu erreichen oder den einen Weg, um Profi zu werden, sondern es ist wichtig zu schauen, hey, wer bist du? Was kannst du jetzt alles schon? Und mit den Stärken zu arbeiten, weil es dann auch wieder einfacher für dich ist, selbst Vertrauen aufzubauen. Dann R für revolutionäres Training. Da machen wir genau das auch, was wir gerade besprochen haben. Identitätsarbeit, innere Arbeit. Weil es ganz klar ist, wenn du die innere Welt meisterst, wird die äußere Welt folgen. Also wenn du sozusagen im Kopf ja klar bist, dort schon der Profi bist, der du sein möchtest oder der, was auch immer du für ein Ziel hast, dann wird sich das im Außen auch zeigen im Laufe der Zeit. Und O steht für Opportunities, also wir und 101, also wir arbeiten gerne 1:1 mit dem Spieler zusammen, weil wir genau ja ihnen dann auch besser persönlich helfen können, ihn genau da abholen können, wer er gerade ist und ihm alle Fragen auch klären können. Und Opportunities, wir haben mittlerweile auch ein Netzwerk aufbauen können, wo wir auch den Jungs ja helfen, wenn wir sehen, okay, das ist ein Junge, der ist diszipliniert, der hat wirklich Bock auf das Ziel, der macht Fortschritte, dass wir ihm auch Möglichkeiten bieten können, über bestimmte Scouts und so weiter, die Möglichkeit zu haben, auch ein Probetraining dort, wo er hin möchte, zu bekommen. Und das ist letztendlich die Methode zusammengefasst. Und damit arbeiten wir und das ist auch so, ja, meine tägliche Arbeit mit den Jungs im mentalen Bereich zu arbeiten und sie weiterzubringen. Und das ist auch das, was mir mega Spaß macht, wo ich auch merke jetzt, wie gesagt, könnt mit 1000 Stunden drüber reden und meine Energie baut sich eher auf, als dass ich irgendwann müde werde darüber.
Sehr cool, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an und also diese Leidenschaft teilen wir auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht geht es dir da ähnlich, weil bei mir war es dann auch so, als ich so zurückgeblickt habe, habe ich natürlich gemerkt, okay, was hat mir geholfen, aber ich habe vor allen Dingen halt auch gemerkt, was mir gefehlt hat. Und das waren so Punkte, die wir ja jetzt auch hier schon besprochen haben. Und ich glaube, da gehen wir so in die ähnliche Richtung, dass das so auch unsere Mission irgendwo ist, zu sagen, hey, es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen, weil man dadurch eben noch seine Leistung extrem steigern kann. Und nicht nur das, sondern vor allen Dingen, wie du auch am Anfang gesagt hast, vor allen Dingen verlieren wir dadurch nicht den Spaß, weil das ist ja auch so den Satz, den ich immer sage, so genieße den Prozess. Also egal, was auch im Fußballbereich oft auch was falsch läuft, sage ich jetzt mal, oder was einfach schwierig ist oder die schwierigen Phasen auch. Trotzdem ist es möglich, das alles irgendwo zu genießen. Zu sagen, hey, ich nehme das so an, das ist Teil des Weges, ich genieße diesen Weg und entwickle mich als Person weiter. Und letztendlich lernen wir über den Fußball so viel auch fürs Leben, dass das Ziel immer, vielleicht geht es dann im Endeffekt gar nicht mehr so um dieses große Ziel, sondern wer wir werden, während wir danach streben. Und deshalb finde ich das super, was du machst und werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Und vielen, vielen Dank für alle Tipps, die du jetzt gegeben hast. Und ich werde das natürlich alles verlinken. Ansonsten, ich glaube, wir müssen demnächst nochmal ein Interview machen, um nochmal genauer zu sprechen. Aber ansonsten erst nochmal alles Gute dann für die nächste Zeit. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit hier auch genommen hast.
Ich danke dir, Julius, wie gesagt, für die Einladung, für das coole Gespräch. Ich glaube, und das ist mir, wie gesagt, auch immer wichtig, es konnten schon sicher die Zuhörer bei dir einiges davon mitnehmen und ja, direkt in die Umsetzung kommen, das Allerwichtigste. Sonst hast du es dir jetzt nur angehört und es wird verpuffen, wenn du nichts damit machst. Deswegen, ja, danke dir auch, Julius, für deine Arbeit, dass du das hier bereitstellst für die Jungs und Mädels. Das ist einfach nur großes Kino und ja, der Fußball wird revolutioniert. Und wenn du Lust hast, noch mehr über die Pro-Leverage-Methode zu erfahren und mit der Pro-Leverage-Methode zu arbeiten, um dein Ziel Fußballprofi immer, immer näher zu kommen, schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram mindgame_fußball und wir schauen gemeinsam, ob und wie wir dir helfen können. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig geile Woche. Mach's gut. Ciao.